Hot Cannstatt, der Main VfB-Podcast von Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter Zeitung.
Ich will es nochmal hervorheben. Also wir haben jetzt die vierte englische Woche. Wir haben unser 9. Spiel gespielt in diesem Jahr. Uns ist es 8-mal gelungen, die Basics auf den Platz zu bringen. Ist aber ein guter Reminder und genau so müssen wir es sehen, so machen wir es auch immer, dass wir versuchen zu lernen aus den Spielen. Ist ein guter Reminder, dass es immer damit anfangen muss. Und das heißt aber nicht, dass es dann, weil du es weißt, dass es dir jedes Mal leicht fällt. Können wir glauben, dass wir darüber gesprochen haben und ich glaube, dass wir alle auch da uns darüber im Klaren waren, dass es darum gehen wird und trotzdem hat hier und da die mentale Frische auch gefehlt, die Handlungsschnelligkeit gefehlt, um gute Entscheidungen zu treffen. Gerade in der Anfangsphase war es ganz klar. Mit Ball Dinge gesehen, die man einfach selten sieht von technisch herausragenden Spielern. Aber auch im Zweikampfverhalten war nicht diese 100%ige Überzeugung da. Und das hat auf der anderen Seite St. Pauli gespürt und selber überragend gut auf den Platz gebracht. Da war eine Wagenburg-Mentalität spürbar, wahrscheinlich auch aufgrund der Ausfälle, die dann nochmal die Situation für sie deutlicher gemacht hat, wenig zu verlieren und dort alles rausgehauen. Und dann entstehen genau solche Spiele, dann brauchst du auch ein bisschen Glück, damit vielleicht spielentscheidende Situationen auf deine Seite rutschen. Bei uns ist das Handspiel direkt auf der Linie, bei den St. Paulianern, zumindest wurde es vom Schiedsrichter gesagt, war es außerhalb. Also sehr knappe Situationen, wir haben zwei Bälle, die an den Pfosten gehen. Aber nochmal, das Ergebnis geht in Ordnung. Ja, und ich will nur die Sache einordnen. Was ich jetzt sicher nicht machen werde, ist den Stab über der Mannschaft brechen. Die Mannschaft leistet Unglaubliches, aber es muss ja beides gehen. Dass das möglich ist, dass wir wissen, dass es die Basics sind, dass wir sie nicht hinbekommen haben, oft genug geschafft haben und trotzdem analysieren wollen, dass wir es versuchen, das nächste Mal besser zu machen, wenn wir in dieser Phase sind. Und wir wollen in diese Phase wieder kommen. Wir werden weiterhin viele Spiele haben, hoffentlich, weil das würde bedeuten, dass wir auch im internationalen Wettbewerb dabei bleiben und dann kommst du vielleicht wieder in die Situation und dann wäre es natürlich überragend, wenn wir genau aus diesem Spiel gelernt haben.
Mit einer etwas längeren Analyse von VfB-Trainer Sebastian Hoeneß nach dem 1:2 des VfB beim FC St. Pauli steigen wir ein in Pod Cannstatt Nummer 390. Ja, nach langer Zeit ist es mal wieder soweit, wir müssen über eine Pleite des VfB reden, aber davon geht die Welt garantiert nicht unter. Wir haben heute auch das NLZ wieder ein bisschen ausführlicher drin, weil wirklich alle Teams wieder am Wochenende im Einsatz waren und blicken dann voraus auf das Topspiel. Denn das ist es, wenn Samstag 18:30 gespielt wird, das VfB Stuttgart zu Hause gegen den 1. FC Köln. Und das alles machen wir in bewährter, traditioneller Runde. Philipp Meisel, guten Tag.
Ein wunderschön sogar in die Runde.
Ein wunderschön auch an Felix Mahler.
Ja, wir versuchen es nach der Pleite, aber ein wunderschön.
Wir versuchen es. Ich glaube, wir gehen direkt mal mit Philipp rein, oder? Weil du warst oben. Wir hatten ja vergangene Woche das Vergnügen, mit dir auch zwischen Kiel und St. Pauli zu sprechen. Wir waren alle vor dem Spiel sehr optimistisch, vorsichtig optimistisch. Wir waren weit weg von euphorisch. Was dann über die 90 Minuten am Millerntor passiert, ist war natürlich nicht das, was sich die VfB-Fans und sicher auch die Akteure vorgestellt haben. Wie ordnest du dieses 1-2 ein, wenn du es kurz zusammenfassen müsstest?
So eine Mischung zwischen Spannungsabfall und Betriebsunfall. Ja, da lief einiges nicht zusammen und St. Pauli hat, ich fand es ja eigentlich, also mit ein bisschen Abstand zum Abpfiff fast schon wieder geil, weil eine Truppe, die einfach schon mit nacktem Arsch an der Wand steht, und nur noch drauf wartet, dass es jetzt ganz schlimm wird, die hat sich dann wirklich mit allem, was sie hatte, gewehrt. Ich habe letzte Woche, wisst ihr noch, von den Entermessern gesprochen. Die hatten die in jeder Hand eins und eins zwischen den Zehen. Und so haben die Fußball gespielt. Und das war schon stark. Also wenn du hast einfach keinen Menschen auf der ganzen Welt, der auch nur einen Pfifferling auf dich setzt. Was machst du? Grab den Rasen um. Komm ihn über die Mentalitätsschiene. Raub ihnen den letzten Nerv, zünde deine Zuschauer an, ganz wichtig, sprechen wir im VfB-Kontext auch oft drüber. Und dann waren es halt nicht 11, gegen die du gespielt hast, sondern 29.587. Ja. Und das hat dann dem VfB, der an dem Tag A, nicht schnell Zugang gefunden hat zu dem, was da passiert, und B, Schlüsselspieler außer Form oder überspielt auf dem Platz hatte, hat dann hat gereicht für den VfB Stuttgart. Unterm Strich völlig verdiente Nummer für St. Pauli. Das muss man einfach so konstatieren.
Felix, meine These ist, rückblickend, war St. Pauli eigentlich so das Pokalspiel? Also so vom Feeling her, die waren so der komplette Außenseiter, Philipp hat es gerade gesagt, den keiner auf der Rechnung hatte, die was weiß ich, wie lange kein Spiel mehr gewonnen hatten. Der VfB kommt mit breiter Brust, gute Ergebnisse, und dann passierte sowas. Ja, und ich finde, man hat direkt von der ersten Sekunde an gespürt, dass das irgendwie nicht so läuft, wie man es erwartet hatte.
Ja, es war direkt so ein Worst-Case-Spiel, was du bei so einem Abstiegskandidaten oder Verein, der da unten kämpfen muss, haben kannst. Ich finde es gut, dass Philipp das mit der Stimmung angesprochen hat. Die kam selbst über Fernsehübertragung extrem rüber. Also das Millerntor wollte diesen Sieg auch, hat ihn auch bekommen und auch nicht unverdient, wie gesagt. Auch, es war ja nicht nur Kampf, die haben auch einfach offensiv oft zu viel Raum bekommen, zu viel Chancen bekommen. Das 1-0 war dann eine schöne Hütte. Und ich muss sagen, dass ich mache immer Notizen zu den Spielen, und irgendwann, glaube ich, 65. habe ich aufgeschrieben, da stand es 2-0, das Ding geht 2-1 aus. Weil es ist genau so ein Spiel, so ein Spielverlauf, wo nochmal kurz Hoffnung schöpfst, wie es ja auch kam mit einem Leveling-Treffer, aber halt dann doch nicht belohnt, wäre das falsche Wort, aber halt nicht mehr mit Punkten belohnt wirst. Hat sich für mich leider mental lange angebahnt, wie es am Ende ausgegangen ist. Tut natürlich weh, weil du ein klarer Favorit bist und weil wieder dieses Thema von Top, Top, Top-Team hast. Aber wenn man es Leipzig anschaut, vor ein paar Wochen, die da auch 1-1 gespielt haben, das kann dir mal passieren. Dem VfB passiert es gerade vor allem in Hamburg. Zum Glück haben wir nur 2 Bundesligisten in Hamburg und nicht mehr. Deswegen kann man und muss man das einfach so abhaken.
Wenn du dir Tabelle, Spielplan, zurückliegende Spiele, anstehende Spiele anschaust, das alles in Strich drunter ziehst, dann war St. Pauli das Spiel, das du am ehesten verlieren konntest.
Wie damals oder, beim HSV übrigens, genau, in dieser
oder
Phase.
Oder am ehesten auch eine Leistung abrufen konntest, die halt nicht 100% ist. Ja, und das ist passiert und dann hast du das Ergebnis dafür bekommen. Ich fand auffällig, dass schon wieder ein Trainer es geschafft hat, nach Rappo am Mittwoch, Herrn Hoeneß Aufgaben zu stellen, mit denen er nicht gerechnet hat, beziehungsweise auf die er auch keine Antwort fand, diesmal keine Antwort fand, weil St. Pauli hat es über so eine Art massierte Mitte gemacht. Die haben 5-4-1 gespielt und hatten bei Ballgewinnen meistens manchmal sogar zweimal Überzahl in dem zentralen Mittelfeldraum, den eigentlich der VfB per se beherrscht, mit Karasor und Stiller. Hat er in dem Fall nicht, aus zwei Gründen. A, Stiller völlig überspielt, der war schon in Kiel schlecht, zwar in St. Pauli war er mies. Ja. Und B, natürlich weiß mittlerweile auch ein Trainer von St. Pauli oder von Holstein Kiel, dass Herr Stiller alle Freiheiten auf dem Platz genießt, gern auch mal abkippt, zwischen den Verteidigern auftaucht, wie so ein Quarterback oder links hinten in der Großrolle, früher bei Madrid, oder ganz weit vorne, und dann halt alles hat, nur keine Umschaltbewegung. Ja, und genau diesen Umstand haben die sich zunutze gemacht. Die standen meistens plötzlich nach Ballgewinn mit zwei oder ein Mann Überzahl gegen Karasor, haben dann einfach dann schnell diesen Raum A sich genommen, B überbrückt und dann halt immer wieder mit den langen Bällen auf die Außen raus den Kars geschickt und den, hier ist er, der links, der war stark, Pirka, glaube ich, heißt er. Der war richtig stark. Ja, der ist auch, keine Ahnung, der muss Meter, ich habe es nicht genau gesehen, aber der muss Meter abgerissen haben, wie, also der 13, 14 Kilometer sollte der gelaufen sein, so wie der gerannt ist die ganze Zeit. Und hat bis zum Ende, ja gut, mit Schema wurde es ein bisschen besser, aber darauf hat Hoeneß bis eigentlich kurz vor Schluss keine Antwort gehabt.
Aber das ist genau der richtige Punkt, Philipp, denn wir sprechen ja oft über die Bedeutung des Zentrums. Und das Duell im Zentrum hat der VfB am Samstag verloren. Unter anderem auch, weil St. Pauli mit Jackson Irvine, St. Pauli hatte mit Jackson Irvine einen Rückkehrer, der die Fäden in der Hand hatte, der ein gutes Spiel gemacht hat nach seiner langen Verletzung.
Celtic-Spieler natürlich, sehr klar. Ja.
Dass den keiner als Player to Watch hatte, normalerweise immer bei Pauli.
Geht ja, klar. Und gut, ich glaube, es war tatsächlich nicht ganz sicher, ob er es zurückschafft, auch zu dem Spiel. Stattdessen sind ihnen zwei andere ausgefallen. Und bei St. Pauli hast du richtig gemerkt, dass sie wirklich dieses Motto ausgerufen haben, wir haben keine Chance, also nutzen wir sie. Also so kam das rüber und sie haben das hoch verdient gewonnen. Ich würde sagen, wir haben ihn ganz zu Beginn gehört, aber lass uns nochmal ganz kurz den Trainer zu Wort kommen, Sebastian Hoeneß, wie er das Spiel in seiner Gesamtheit einordnet. Bitteschön.
Ja, für uns ist es ein gebrauchter Nachmittag. Ich glaube, das kann man nicht anders ausdrücken. Erstmal natürlich Glückwunsch an Alex und an sein Team, an St. Pauli. Ich glaube, das war ein verdienter Sieg, ein erkämpfter Sieg der St. Paulianer. Wir haben uns schwer getan. Wir haben uns schwer getan, reinzukommen in das Spiel. Ich glaube, es wurde sichtbar. Es war mal eins dieser Spiele, in denen möglicherweise auch die Belastung spürbar wurde. Wir waren fahrig am Anfang, haben zu viele Bälle zu einfach hergegeben, Dinge, die man sonst nicht sieht. Da wurde schon sichtbar, dass das Spiel offen bleibt. Ich glaube trotzdem, dass wir gerade mit Chris die erste wirklich gute Chance haben. Trotzdem war auch in der Folge immer wieder ein Konter zu sehen, ein offenes Spiel zu sehen. Eine St. Paulianer Mannschaft, die sich ja richtig rein gefightet hat mit ihren Fans im Rücken. Und das war für uns anspruchsvoll. Und dann kriegen wir eigentlich in der Phase ein Gegentor, in der es sich nicht unbedingt abgezeichnet hat. Aber für uns ist es ein bisschen bezeichnend, das Gegentor. Auch dort haben wir eine Einwurfsituation, die wir anders verteidigen wollen und meistens auch anders verteidigen. Und dann ist genau das passiert, was nicht passieren darfst. Du musst schauen, dass du in die Halbzeitpause kommst, dass du hier und da noch eine Anpassung triffst, Wechsel vornimmst, um dann möglicherweise dem Spiel eine andere Richtung zu geben. Und das war natürlich dann durch das 1-0 ungleich schwieriger. Haben es trotzdem natürlich dann versucht in der Halbzeitpause. Ich finde auch, dass wir gut rauskommen. Ich denke auch, dass die Anfangsphase uns hätte Mut geben können, bis wir dann auf einmal das zweite Tor kriegen. Und das passt auch ein bisschen zu dem Nachmittag, denke ich. Wir verlieren vorne den Ball, wir sind so einfach faulen unnötigerweise, verteidigen den Freistoß und dann, glaube ich, hat jeder gesehen, dass das nicht unbedingt eine gefährliche Torsituation war, aus der dann der Elfmeter entspringt. Und dann wird's schwierig. Dann spürst du natürlich wahrscheinlich auch die Spiele nochmal ein bisschen mehr, haben lange Zeit, beziehungsweise wir haben direkt eine Chance durch Dennis, wo er übers Tor chippt. Das wäre natürlich die Möglichkeit gewesen, um vielleicht auch die St. Paulianer ein bisschen ins Nachdenken zu bringen, ist nicht gelungen. Dann haben wir lange Zeit wenig kreiert. Hinten raus ist es dann nochmal gelungen, haben, glaube ich, eine Riesenchance auch von Barth, machen noch 2-1. Aber am Ende, denke ich, geht der Sieg für die St. Paulianer in Ordnung. Das muss man neidlos anerkennen.
Ja, auch ich glaube, vieles von dem, was wir jetzt gerade bei Sebastian Hoeneß gehört haben, ist das, was auch Philipp schon angedeutet hat. Ich würde beispielsweise, also das 1-0 von St. Pauli haben angesprochen, einfach auch gut rausgespielt, schnell reagiert, handlungsschnell. Und wenn ich mal das zweite Tor, also beziehungsweise die Entstehung zum zweiten Tor nehmen würde, dieser Handelfmeter von Chris Führich, das sieht natürlich blöd aus, aber auch das ist eine Ausprägung mentaler Müdigkeit. Wenn du im Kopf müde bist, wenn du wirklich ausgelaugt bist, wenn dein Akku gerade auf Stromsparmodus ist, dann macht dein Körper auch solche Sachen. Und dementsprechend sah das wahnsinnig komisch aus. Ich fand es gut, dass Chris Führich sich hinterher auch direkt geäußert hat und auch Stellung bezogen hat. Wir haben ihn auch gelobt nach dem Kiel-Spiel, das kommt halt vor und am Ende war das 2-0 dann das eine Tor zu viel. Philipp, wir haben da ein bisschen noch gequatscht in unserem Side-Chat nebenher und gemeint, wenn jetzt noch ganz schnell ein Anschlusstreffer fällt, dann geht vielleicht was. Da war die UNDAF-Chance kurz nach dem 2-0, die vielleicht den VfB hätte zurückbringen können. Am Ende war es aber, wie von Felix gesagt, das 2-1 kam. Es kam aber halt dann zu spät.
Wenn der nicht aufs Netz fällt, sondern ins Netz, dann geht das Spiel 2-2 aus wahrscheinlich.
Ja, glaube ich auch.
Vielleicht sogar mit eher Tendenz hinten raus Stuttgart. Weil Pauli hat ja einfach gar nichts mehr. Die haben alles auf den Platz gelassen. Ja, hast du dann richtig gemerkt, hinten raus, dass die nichts mehr entgegensetzen konnten, weil sie einfach keine Körner mehr hatten. Ja. Und auch niemand, den sie hätte bringen können. Ich glaube, der hatte 3 A-Jugendliche auf dem Platz oder auf der Bank oder so. Wen willst du da noch reinwerfen? Ja. Und dennoch, wie gesagt, unterm Strich komplett verdiente Nummer. Ich fand es dann auch stark, Pressekonferenz nach dem Spiel, wie das habt ihr vielleicht auch so halb erahnen können, wenn ihr gelesen habt, was Carlos geschrieben hat zum Spiel. Carlos Urbina war mit mir oben, hat dann sich noch Blessin Beef mit einem Kicker-Reporter geliefert während der Pressekonferenz. Einfach, weil ihm natürlich der ganze Tag reinlief, logischerweise, und der Kicker muss wohl so Blessins Take dazu im Vorfeld des Spiels geschrieben haben, der VfB gewinnt, ist eigentlich nur eine Frage, wie hoch. Und Blessin hat das alte Schule gemacht, hat das Ding einfach ausgedruckt, in den Kabinentür gehängt und hat es einfach zum Thema gemacht in der Mannschaftsbesprechung vorneweg. Hat er zwar nicht so gesagt, aber natürlich hat er das getan. Er hat sogar behauptet, er hätte es jetzt versucht wegzuignorieren. Genau deswegen drehe ich jetzt komplett einen Hahn auf, Junge, weil du es komplett wegignoriert hast. Ja, nein, also da, das, da an dem Tag, an dem Nachmittag war nicht mehr rauszuholen für den VfB Stuttgart. Das haben die vielen Fans, die oben waren, sowohl am Freitag als auch am Samstagabend nach der Partie auf der Reeperbahn deutlich besser gemacht. Das konnte ich zum Teil mit eigenen Augen sehen. Und ja, da ist halt, wie es ist. Jetzt hast du zweimal 1-2 in Hamburg. Und das ist ein schöner Grund, nochmal da hochzufahren und den so richtig den Hintern zu versohlen in der nächsten Saison. Ja?
Und man muss ja auch sagen, so Kleinigkeiten gibt es ja dann trotzdem, auch wenn es klar verdient war, die Pleite, aber es sind dann so kleine Kleinigkeiten in Spielen und Spielverläufen, die der VfB jetzt öfter mal für sich hatte. Dass Demirovic das Ding reinjagt gegen Freiburg kurz vor Schluss, dass das Schematur gegen Bern noch fällt.
Gehaltener Elfmeter in Mönchengladbach beispielsweise.
Und diese ganzen Kleinigkeiten, die du anfischst, Felix, das ist gut, das, weil die gab es von Anfang an. Und das hat Demirovic nachher auch gemeint, indem er gesagt hat, uns haben die Basics gefehlt in dieser Anfangsphase. Ja, einmal natürlich wach sein, da sein, Laufbereitschaft, zwei Kämpfe führen, zwei Kämpfe gewinnen. Aber auch diese ganzen Kleinigkeiten, der Pass, der ein bisschen in den Rücken gespielt wird, der Pass, der ein bisschen zu weit nach vorne gespielt wird, die Annahme, wo der Ball ein Dreiviertelmeter wegspringt anstatt 15 Zentimeter, diese ganzen Kleinigkeiten, die haben alle für St. Pauli dann irgendwann sich aufsummiert. Und dann feiert natürlich das Millerntor irgendwie eine gelungene Grätsche, einen gewonnenen Zweikampf, als ob die ein Tor gemacht hätten. Und irgendwann entsteht eine Gemengelage, da kannst du dann, wenn du diese mentale Müdigkeit leider spürst oder hast, dein eigen nennen musst, nichts mehr entgegensetzen. Ja? Und das genau ist im VfB passiert. Und deswegen, hey, also, wie gesagt, wichtig waren andere Spiele in den letzten Wochen. Und wichtig sind andere, die noch anstehen auf dieser, auf diesem Spielplan. Insofern, let's get over it, ja. Mund abwischen und weitermachen. Mehr kannst du mit dem Spiel eigentlich nicht mehr anfangen jetzt. Sechs Tage später, ja, 4 Tage später.
Doch, können wir.
Ich wollte so schön raus jetzt aus der Nummer, ne? Nein, natürlich nicht.
Zum einen, weil ich wirklich noch zwei Szenen vor dem geistigen Auge habe, die belegen, dass wirklich diese Kleinigkeiten, diese kleinen Momente einfach an dem Nachmittag für St. Pauli sprachen. Das ist zum einen das Handspiel im ersten Durchgang, das offensichtlich knapp außerhalb war.
Darauf wollte ich hinaus.
Ja.
In den letzten Wochen bekommt der VfB vielleicht das Ding innerhalb, dann kriegt er vielleicht auch einen Handelfmeter. Auf der anderen Seite bekommt dann Pauli den Handelfmeter und da nehme ich es auch führig komplett ab, dass er sagt, ich weiß gar nicht, warum ich den da so berührt habe, das wollte ich eigentlich gar nicht. Das sind diese Kleinigkeiten, wie gesagt, ob es jetzt Spielglück ist oder wie auch immer, wie man es nennen möchte, hatte der VfB in den letzten Wochen öfter auf seiner Seite, der VfB diese Woche eben nicht.
Exakt, das ist die eine Szene. Die andere Szene geht mir fast unter. Aber dass St. Pauli kurz nach der Pause fast ein Eigentor schießt, ist ja eigentlich auch so ein Ding. Da kommt ein völlig ungefährlicher Ball aus dem Halbfeld und die murmeln sich das Ding fast ins eigene Tor, aber er springt halt an den Pfosten. So, und da kann es auch sein, dass du möglicherweise für die, wie ich finde, an dem Samstagnachmittag beste Phase des VfB kurz nach der Pause, wenn du da mit einem 1-1 direkt rausgehst, läuft es möglicherweise auch anders. Hätte, wäre, wenn, am Ende verliert der VfB. Ich glaube, wir haben alle rausgearbeitet. Es war verdient, dass es wirklich verdient war. Das erklärt uns jetzt der Felix nochmal.
Der Mein VfB Abschlussbericht. Hier gibt's die Zahlen zum Spiel.
Denn, auch wenn es nach langer Zeit mal wieder ein bisschen wehtut, Felix, aber du hast uns Daten mitgebracht zu der Pleite des VfB.
Das ist richtig. Ich überlege gerade, ob ich das so mit den Daten klar darlegen kann, aber ich glaube, es ist schon okay. Wir fangen an, Expected Goals 1,79 bei St. Pauli, 1,57 beim VfB, recht hoher Wert unter den VfB-Gegnern. Da wie immer dazu gesagt, 0,77 sind alleine schon der Elfmeter natürlich. Schüsse aufs Tor 7-3. Da haben wir eine gute Herleitung, ist auch der geteilt dritthöchste Wert unter den VfB-Gegnern bisher. Und jetzt haben wir über 20 Spieltage, also auch schon eine gewisse Menge. Und auch der geteilt zweitschlechteste VfB-Wert. 3 Torschüsse nur, Großchancen trotzdem 2-2 laut FODMOB. Ballbesitz 33% zu 67%. Der zweithöchste VfB-Wert und entsprechend auch der zweitniedrigste auf gegnerischer Seite. Pässe auch eindeutig 306 bei St. Pauli, 658 beim VfB. Der viertniedrigste Wert der VfB-Gegner, also echt nicht viele gespielt und der höchste Wert beim VfB in dieser Bundesliga-Saison zeigt mal wieder, dass gerade so hohe Passwerte oft nicht unbedingt dafür sprechen, dass was rauskommt am Ende des Tages. Passquote 74% bei St. Pauli, 86% beim VfB, auch das auf normal starkem Niveau beim VfB. Ecken 5-5 ausgeglichen. Und jetzt das, was glaube ich auch schon rausgearbeitet wurde, ist die Laufleistung: 120,69 Kilometer bei den Hamburgern und 114,65 Kilometer, also 6 Kilometer und ein paar zerquetschte mehr bei St. Pauli. Das ist schon ein deutlicher Unterschied, einer der höchsten Abstände dieser Saison. Der höchste ja damals in Freiburg, Anfang der Saison. Sprints 142-157, da war der VfB wieder da. 77-87 gewonnene Zweikämpfe, auch da war der VfB da, hat es auf seine Seite gezogen. Begangene Faust ist 9-10. Auch das ist tatsächlich ein relativ niedriger Wert, der drittniedrigste Wert aller VfB-Gegner. Also auch diese Karte quasi muss es an Pauli gar nicht spielen mit 9 begangenen Fouls. Dann auch noch ein, zwei kurze Stories zum Spiel, wie so häufig. Die Serie ist nicht gerissen und damit meine ich die, dass der VfB in jedem Bundesliga-Auswärtsspiel getroffen hat bisher. Dafür ist er unaufserie gerissen. Einer hält eine aber aufrecht, die so ein bisschen unterm Radar läuft, denn auch Jamie Leveling hat in den vergangenen 4 Bundesliga-Auswärtsspielen immer getroffen. Die ist also weiterhin am Leben. Und auch um das, das ist kein Erklärgrund oder irgendwas in der Form, aber um das nochmal aufzufangen, jetzt wo wir die erste quasi Woche ohne englische Woche haben, 9 Spiele waren es zwischen dem 10. Januar und dem 7. Februar, 28 Tage, alle 3,1 Tage ein Spiel. Und letzte Geschichte noch, bleiben wir bei Datum, es war das erste Mal seit über 29 Jahren, dass St. Pauli einen Heimsieg gegen VfB eingefahren hat. Das war zuvor im November 1996 der Fall.
Boah. Da war wahrscheinlich Aqua mit Barbie Girl auf Platz 1 der Charts.
Das weiß er natürlich. Stichwort Passqualität, ja. Also, oder Passquote. Ich meine, müsst ihr euch nur Finn Jelsch anschauen. Ist ein super Beispiel, ja, warum das eigentlich nichts wert ist, dieser Wert, ja. Der hat 111 Ballkontakte, das mit die meisten auf dem Platz, glaube ich, nur Stiller und Hendricks hatten mehr. Er hat 101 Pässe gespielt, das sind die meisten auf dem Platz. 96 davon angebracht, 5 davon hat er daneben gesetzt. Das ist eine Passquote von 95%. Habt ihr denn einen einzigen Vertikalball spielen sehen?
Ja.
Ich nicht. Ja. Und ich saß die ganze Zeit da oben und habe mich gefragt, jetzt muss er doch mal, irgendwann muss doch mal so einer kommen. Das war ein reines Sicherheits- und Alibi-Pass-Festival. Ja, der hat auch, also ich glaube, ich habe den noch nie schlechter gesehen, als seit er für den VfB spielt, wie an diesem Nachmittag. Klar, super eingebunden und so weiter und seine Zweikampfquote, alles schön und gut, ja. Aber mit Ball unterirdisch, der hat auch, glaube ich, ich habe ihm eine 4 oder eine 4,5 gegeben, weil es einfach für das, was du an Möglichkeiten hattest, was zu tun für das große Ganze, hat er erschreckend wenig damit angestellt, ja. Und deswegen kann man diese Passquoten eigentlich in ihrer Gesamtheit, so ist es schön und gut, ja, aber du musst dir eigentlich anschauen, wo sind denn diese Pässe gespielt? Wenn du eine Heatmap dazu stellst, ja, und siehst, wo hat er seine Dinger hingespielt, dann wird da eher ein Schuh draus. Oder eben
deswegen,
nicht, wie im Fall von Finn
Jelsch. Deswegen sagte ich auch, nicht immer der beste,
ja,
Wert, gerade
in, nee, solchen
Spielen. Einmal das und eben auch, weil du ja dann später irgendwann 67% Ballbesitz irgendwann dieses Handball ausartest, ja, und oben 16er drumherum und hier nach rechts, da nach links, deswegen, genau.
Was ist eigentlich aus den Packing-Raten geworden?
Die fristen ihren Schattendasein im digitalen Nirvana mit dem Jamba-Sparabon und so andere Sachen, die es nicht mehr
gibt. Schade, ich fand das gar nicht so unspannend, ehrlich gesagt. Muss immer an Thomas Broich denken, der hat das immer ganz hervorragend analysiert, weil da ging es ja dann schon auch um Passqualität, beziehungsweise wie viele gegnerische Spieler überspielst du mit so einem Pass.
Aber es geht nicht nur geht generell um Passqualität. Packing war nur ein Versuch, das besser zu veranschaulichen.
Gut, dann würde ich sagen, jetzt können wir einen Strich drunter machen, Philipp, aber vielleicht kannst du.
Jetzt habe ich sogar Lust mehr, Christian.
Aber vielleicht ordnen wir ganz kurz ein, was denn diese Niederlage oder wie sich das jetzt für den VfB in der Liga darstellt. Ehrlich gesagt, wenn man sich das so anschaut, viel passiert ist nichts. Ein Platz ging es, glaube ich, runter, weil die Leipziger gewonnen haben, aber es bleibt halt alles total eng beieinander da.
So ist es und deswegen habe ich schon vor, jetzt guck mal auf die Uhr, 7 Minuten versucht, aus der Geschichte herauszukommen, aber ja.
Philipp Meisel will Geld verdienen.
Wir spielen auch Handball ums Spiel.
Deswegen gehen wir jetzt in die Werbung. Bis gleich.
Du willst nicht nur jede Woche den Podcast hören, sondern zu jeder Zeit voll über den VfB Stuttgart informiert sein? Mit dem Mein VfB WhatsApp-Kanal bleibst du immer auf Ballhöhe. Werde Teil der Community und erhalte Zugriff auf aktuelle News und Videos. Jetzt bei WhatsApp nach Mein VfB suchen und dem Kanal beitreten.
NLZ News. Neues von den Nachwuchsmannschaften.
Zurück mit dem NLZ News und yes, guten Nachrichten vom VfB 2. 2-1 gegen 1860 München.
Eigentlich hätte ich euch die Voice hier von Nico Willig mit einbinden sollen, aber wenn er sie mir nur schickt und das nicht vorher ausgemacht ist, dass es auch den Weg in die Öffentlichkeit finden kann, geziemt sich das nicht. Aber sein letzter Satz auf diesem Tape war, das war die richtige Antwort auf die letzten 3 Wochen. Und sowohl sein Duktus, als auch wenn du ihn kennst, hast du gewusst, dass er so grinst, bis hinter beide Ohren. War sein breitestes Grinsen hat er aufgesetzt, weil er sich gefreut hat wie ein Honigkuchenpferd, dass seine Truppe abgeliefert hat gegen 1860. Und zwar nicht unverdient das Ding gezogen hat, sondern vollkommen verdient das Ding gezogen hat. Mit einer starken ersten Halbzeit, anfangs ein bisschen wackelig, dann gut reingekommen. Völlig verdient durch den Doppel-D-Doppelschlag. Ja,
ich wusste, dass das sich nicht nehmen lassen
würde. Ich habe Überschriften gewählt, die könnten also wirklich schauerhaft, aber gut. Das erste war Deal auf Darmich. Das zweite war Darmich auf Deal. Und so mit diesen beiden Unterschiedsspielern hat das Ganze seinen Anfang genommen. Leider musste der Justin nachher raus. Adduktorenverletzung ist 2-3 Wochen raus, mal wieder. Aber der Mannschaft hat das, oder der Mannschaftsleistung hat das keinen Abbruch getan. Die Jungs haben das runtergespielt. Und als dann natürlich das Anschlusstor fällt und du spielst gegen 1860, die dann plötzlich Niederlechner bringen, von dem es vor dem Spiel heißt, der ist nicht fit, der kann gar nicht mitmachen. Ja, dann hat es dann natürlich ein bisschen gebrannt hinten raus. Aber das gehört halt dazu. Das haben sie auch überstanden. Und demzufolge das Ding vollkommen verdient gewonnen. Und ich habe mich sehr gefreut. Ich saß da im Presseraum. Es war, glaube ich, gerade da, als Blessin dem Kicker-Reporter erzählte, was er von seinem Artikel gehalten hat, als das Ding auf meinem Rechner, auf dem Ticker, jetzt ist das Ergebnis. Beim Kicker ist er immer gelb, wenn das Spiel noch läuft, und weiß, wenn das Spiel aus ist. Und in dem Moment, als Blessin den Kicker-Reporter komplett frontet, wird das Ergebnis weiß. Und ich sage, geil.
Wäre ich geil gewesen, wenn du aufgestanden wärst.
Ich habe nicht gejubelt,
ich
habe nur ganz leicht die Faust
gemacht. Und irgendwie ziemlich aus dem Kontext für alle in diesem Raum, jawohl, so sieht's aus.
Ja, das wäre geil.
Du meinst aber eigentlich den VfB 2? Gut, okay, wäre durchaus spannend.
Jetzt, wo
gewesen.
Du das sagst, Christian, ne, tut's mir fast schon ein bisschen leid. Ja.
Ich fand tatsächlich auch wichtig, dass hinten raus, ich habe mir dann die ausführlichen Highlights angeschaut, du hast Florian Niederlechner angesprochen, der auf noch ziemlich fast perfide Art und Weise versucht hat, einen Elfmeter rauszuholen in der Schlussphase. Ja. Ich bin echt froh, dass da der Schiedsrichter nicht drauf reingefallen ist.
Ja.
Sonst kann es noch auch ungut ausgehen. Und wir erinnern uns, in der Hinrunde hat der VfB in der Nachspielzeit auf bittere Art und Weise noch den Ausgleich kassiert, tief in der Nachspielzeit sogar. Und deswegen kann ich die Freude und das Grinsen von Nico Willig, ich spüre es bis hierher, ich finde es toll, ich finde es wichtig, weil wir haben wirklich, der Start war schwer in dieses Jahr, der war schwer, auch von den Gegnern her, auch von den Leistungen her, auch von tatsächlich auch Witterungsbedingungen, das kommt alles dazu. Und dass die Mannschaft jetzt die Gelegenheit beim Schopfe gepackt hat, 3 Punkte holt. Plätzetechnisch hat sich nicht so viel getan in der Tabelle, aber punktetechnisch sieht das wirklich gut aus. Ich habe mal geschaut, du hast unter dem Strich gerade Aue mit 23, du selbst hast 32, also 9 Punkte Vorsprung. Das sieht gut aus.
Das sieht gut aus, aber dennoch, also ich würde lieber tendenziell den Blick nach unten richten, so lange, bis ich das nicht mehr muss. Ja, wenn ich dann mal 15, 16 habe und nur noch 8 Spiele auf der Uhr, dann können wir drüber reden. Aber bis dahin ist die Liga ist zu eng. Übrigens, auch in der ersten Liga, guckt euch mal die Tabelle an. Ja, also wir reden nachher über Köln, bei denen geht der Abstiegskampf los, Leute. Ja, die sind auf Platz 10. Und das ist schon auffällig zu dem jetzigen Zeitpunkt in diesen beiden Ligen. Deswegen wäre ich da echt vorsichtig.
Auf jeden Fall. Für den VfB 2 bietet sich aber eine sehr gute Gelegenheit, sich da weiter abzusetzen. Denn es geht am kommenden Wochenende gegen eine Mannschaft, die völlig überraschend unten drin hängt. Gerade so über dem Strich, der 1. FC Saarbrücken. Ja. Zuvor in der 3. Liga seit Jahren immer mit Aufstiegsambitionen. Letzte Saison in der Relegation gescheitert. Das ist tatsächlich, glaube ich, für alle überraschend, dass die so weit unten hängen, und jetzt geht's auswärts in den
Vor allem für Saarbrücken. Ja, exakt. Die sind damit nicht gewohnt in ihrem Umgang, ja, logisch.
Die haben jetzt ja auch einen kleinen Umbruch erstmal hingelegt auf Trainerposition und allem, also.
Ja.
Zum Glück nicht auf Platzwartposition. Wer die SR-Doku über den FC Saarbrücken kennt, der Platzwart, Zeugwart von Saarbrücken, der ist, also der Moischi ist schon gut, aber der ist richtig stark hier. Sondheimer, ich schlang dir an der Ballon und so, das macht der richtig gut. Habe ich gern geschaut, ich bin irgendwann mal in so ein Rabbit Hole reingefallen, habe mir plötzlich so eine SR-Doku, also Saarländischer Rundfunk, über den 1. FCS angeschaut, großartiger Typ, großartig. Ja. Komplett, also nur im tiefsten saarländischen Idiom unterwegs, die Hälfte davon haben wir nicht verstanden, aber witzig war es trotzdem.
Hoffen wir, dass der VfB 2 zumindest mit Punkten dann am Samstag rausgeht. Samstag 14 Uhr, auswärts Ludwigspark, 1. FC Saarbrücken, die nächste Chance für das Team von Nico Willig.
Hinspiel war ich vor Ort mit Kollegen. Schöner Ausflug ins Ländliche und klarer Sieg für Saarbrücken. Ja, 3-1, glaube ich.
Definitiv. Allerdings in der vergangenen Saison VfB, ersten Auswärtssieg der Saison, dort gefeiert. Also alles drin. Und wenn ich mir so die Ergebnisse der anderen Teams anschaue, die wir gleich noch besprechen, dann merke ich, dass tatsächlich es die Profis waren, die das perfekte Wochenende kaputt gemacht haben. Denn alle Teams haben gewonnen.
Ausnahmsweise mal.
Ja. Die U19, wir haben in der vergangenen Woche mit Tobias Rathgeb gesprochen, ausführlich, startete mit einem 6-1 gegen Energie Cottbus in die Hauptrunde. Das halbe Dutzend voll gemacht.
Da freue ich mich.
Der Podcast-Effekt.
Ja, absolut. Oder? Deswegen
müssen wir mal auswerten eigentlich.
Wie oft es quasi Erfolgserlebnisse gab, nachdem wir Gäste bei
richtig,
uns hatten.
Richtig,
wir haben so einen Zahlen-Daten-Experten bei uns. Vielleicht hast du mal zu viel Zeit.
Ich gehe alle 390 Folgen durch, oder was wir jetzt haben.
Also das war wirklich ein richtig, richtig guter Start. Die nächste Chance auf Punkte hat das Team von Tobi Rathgeb am Samstag, High Noon, 12 Uhr auswärts, tief im Westen, beim VfL Bochum. Spannende Gegner in dieser Hauptrunde.
Ja, die haben gute Gegner zugelost bekommen, spielen jeden Jahr zweimal, also auch die Bochumer kommen irgendwann mal hier vorbei. Und was wir letzte Woche gesagt haben mit Tobi Rathgeb, das steht, geht da runter, schaut euch das an, wenn die Möglichkeit besteht.
So ist es. Die nächste Gelegenheit, ein NLZ-Team zu beobachten in Stuttgart, die gibt's am Freitag um 19 Uhr. Das ist dann allerdings die U17 im
Stadtderby. Stadtderby, ja, Flutlicht.
Super. Also wie gesagt, Freitag 19 Uhr, falls ihr keine Termine sonst habt, VfB U17 gegen die Kickers. Auch die U17 erfolgreich reingestartet in die Hauptrunde. Ganz wichtig, ganz knapp, aber schöner 1-0 Auswärtssieg beim ersten FSV Mainz 05.
Richtig schönes Tor auch. Ich glaube, Karangelis hat es geschossen. Ein, Schlenzer ins lange Eck rechts oben in Knick. Oder Top-Pins, wie die auf der Insel sagen. Also da hat nicht mehr viel dazwischen gepasst zwischen Pfosten und Ball. Sehr, sehr schönes Ding.
Und die Frauen sind auch zurück, so richtig in der Erfolgsspur, sind nämlich wieder Spitzenreiter in der zweiten Liga. 3-1 gegen Borussia Mönchengladbach. Auch da erinnere mich ans Hinspiel, das habe ich tatsächlich in voller Länge gesehen. War es ein kompliziertes Spiel, ein Unentschieden am Ende. Jetzt sehr souverän 3-1 gewonnen, weil die gegnerischen Teams fast alle haben unentschieden gespielt, gepatzt haben jetzt. Der VfB aufgrund des Torverhältnisses wieder auf Platz 1, zusammen mit Sand. Vorsprung auf Meppen, die allerdings ein Spiel weniger haben, weil deren Spiel am vergangenen Wochenende witterungsbedingt ausgefallen ist. Aber zurück am Platz also an der Sonne.
Ich kann euch sagen, Meppen ist ja auch relativ weit da oben. Also witterungsbedingt nehme ich, weil das waren in Kiel einfach sibirische Zustände. Hamburg ein bisschen besser. Und dann sind wir aber, ich bin dann zurückgefahren mit dem Zug Sonntagmorgens und eigentlich bis kurz vor Frankfurt war einfach überall Schnee. Also das ist wirklich so, dass Deutschland quasi zweigeteilt war. Bis in die Kasseler Berge rein, überall Schneedecke. Logisch, dass es da dann auch zu Ausfällen kommt beim SV Meppen. Ja.
So ist es. Die Tabellenführung ausbauen oder zumindest beibehalten können die VfB-Frauen am kommenden Sonntag um 14 Uhr auswärts bei FC Viktoria Berlin. Und das ist ein gefährlicher Gegner, die haben durchaus Ambitionen. Die würden sehr gerne, wenn es geht, Union nachfolgen. Das ist tatsächlich eine Benchmark. Da, wenn du da punktest, dann bist du wirklich gut dabei. Sonntag 14 Uhr auswärts in der Hautstadt.
Hinspiel war aber, glaube ich, ein klares 2-0 für Stuttgart, wenn ich es richtig im Hinterkopf habe.
Das war auch sogar eines der sehr souveräneren Spiele des Teams in der Hinrunde. Werden wir alles für euch beobachten. Freitag, Samstag, Sonntag, alle Teams im Einsatz. Könnt ihr bei uns dann auch nachlesen, wie es ausgegangen ist. Und jetzt richten wir den Blick nach vorne. Samstag 18:30, die Experten nennen es Dibiko-Dopp-Spiel, glaube ich. VfB gegen den ersten FC Köln. Hat der VfB eigentlich, haben wir schon mal ein 18:30-Spiel gehabt diese Saison? Weiß ich gar nicht.
Ich glaube nicht.
Nein, ich meine kein, nein. Also es war
Leverkusen nicht 18:30?
Das kann sein. Das war 18:30. Das war Leverkusen
war
das erste.
Ich glaube, Leverkusen war das erste Topspiel, glaube ich, aber zu Hause noch nicht 18:30. Drehen wir uns das so hin.
Zum Glück haben wir den Mann dabei, der die Daten und den Spielplan.
Der weiß alles. Ja. Er weiß einfach alles.
Fast.
Das ist.
Ich möchte einschränken, bitte.
Kannst du nicht lernen. Das war ja, ich erinnere mich dran, als der Spielplan rauskam, da wurden ja immer mal wieder so kleine Häppchen geleakt für die Fans. Und das eines dieser Häppchen war, am Karnevalswochenende gastiert der FC in Stuttgart. Und das ist dementsprechend jetzt der Fall. Ich habe auch gelesen, Philipp, die reisen jetzt 2 Tage früher an, gehen dem ganzen Trubel aus dem Weg und wollen da ein bisschen ihre Ruhe haben, ne?
Haben wir euch aufgeschrieben, der Kollege Seliger, seines Zeichens ehemaliger, zumindest bis er Vater wurde, ehemaliger Karnevalsexperte, ja, der hat das,
schöne Grüße.
Der hat das aufgeschrieben, schöne Grüße. Und da geht es schlussendlich darum, dass die halt nüchtern kicken, wenn man das so übersetzt, ja, weil das Risiko ist schon hoch, wenn Köln zu Hause spielt an so einem Karnevalswochenende, dass dann der ein oder andere vielleicht morgens mit einem Roller von der Polizeistation nach Hause fährt. Ah nee, das war in Hamburg.
Das war ja Hamburg. Die haben mit Karneval wenig am Hut.
Nein, aber trotzdem, also jetzt Spaß beiseite. Ja. Also die haben tatsächlich das so gewählt, weil sie eben sagen, hey, Fokus auch, ja. Ich meine, der Quasnok ist nicht doof, der kann auch die Tabelle lesen, ich habe es vorhin ja schon gesagt. Das ist ja alles schön und gut, weil dir der Tabellenplatz suggeriert, du bist aus dem Gröbsten raus, beziehungsweise hast nichts damit zu tun. Wenn du die Tabelle aber halt genau anschaust, ist genau das Gegenteil der Fall. Wenn die 2-mal verlieren, sind die unten dabei, und zwar richtig, ja, oder können da ganz durchgereicht werden. Und deswegen versucht er da, sag ich mal, Eventualitäten auszuschließen im Vorfeld.
Absolut, und die Vergangenheit lehrt uns, dass es ja ganz häufig passiert ist, dass gerade so Teams, die sich im Januar, Februar, März so vermeintlich sicher fühlen,
ja, ja,
dann plötzlich in so einen Strudel geraten, den sie nicht mehr aufhalten können.
Ja, weil dann plötzlich merkst du, scheiße, Entschuldigung, da ist die Länderspielpause vorbei und dann siehst du auf dem Spielplan, siehst, okay, so viele Möglichkeiten habe ich nicht mehr, hier irgendwas zu drehen. Ja, das ist tatsächlich so. Ich habe ja auch die letzten Jahre, nicht nur ich, aber andere auch, darüber gesprochen, dass wenn diese Länderspielpause im März vorbei ist, spätestens dann musst du dein Pedal da aus Bodenblech durchdrücken. Da gibt's dann nicht mehr viele Möglichkeiten, irgendwie zu taktieren und heute mache ich mal ein bisschen und da gucke ich mal. Das gibt's dann nicht mehr, sondern du musst wirklich durchziehen bis zum Ende. Sonst guckst du womöglich aus der Röhre. Und so könnte es dem FC gehen.
Die Formkurve passt ja so oder so nicht bei Köln aktuell. Also jetzt haben sie immer wieder 1-2 Heimsiege eingefahren.
Die eigentlich drüber hinwegtünchen, wie der, genau, Lauf ist, so, ja. Die beschönigen einiges.
Ja. Ja.
Felix, du und ich, wir waren ja auch beim Hinspiel in Köln im Stadion.
Richtig, ja, das war sehr schön,
und,
ja.
Und quasi auch angezählt und so von den eigenen Leuten, ja, und so Zeug, ja. Also da ist schon ein bisschen Druck auf dem Kessel.
Ja, genau.
Köln üblich halt, ne?
Darauf wollte ich hinaus. Die erinnern mich übrigens, kurze Kroatien-Referenz, der 1. FC Köln erinnert mich so fatal an Hajduk-Split. Ja. Das ist so total emotionalisierte Fans, Umfeld. Wenn die 2 Spiele gewinnen, sehen sie sich in der Champions League. Wenn sie 2 Spiele verlieren, wird der gesamte Vorstand entlassen. Also so ein bisschen, jetzt überspitzt formuliert, fühlt sich das an.
Das ist so. Also ja. Köln ist ja seit immer gefühlt so ein Standort, wo genau das stattfindet. Ja.
Aber Felix, das wollte ich eigentlich ansprechen. Als wir dort waren, das war, glaube ich, noch im September, Ende September oder sowas, da waren die noch sehr euphorisiert aufgrund des Aufstiegs, die Leistungen angepasst. Die haben ehrlich gesagt, hat der VfB das Spiel dort auch 2-1 gewonnen, aber es war eigentlich ein unentschieden Spiel, da waren sich, glaube ich, alle einig. Da hat der VfB 2 Punkte geklaut hinten raus durch das Wagnermann-Tor. Was ist deiner Meinung nach passiert in der Zwischenzeit? Sind die einfach ein bisschen geerdet worden als Aufsteiger? Woher kommen die Bad Vibes? Ich habe jetzt das Spiel gegen Leipzig gesehen, da waren sie eigentlich auch nicht so schlecht, aber irgendwie sind sie für mich schwer zu greifen.
Also ein typisches Aufsteigerjahr halt. Also starten da richtig gut rein. Damals war ja auch das Gefühl da, okay, wenn du in Köln gewinnst, ist schon mal eine gute Nummer. Ich glaube, das Gefühl bleibt auch, weil wenn sie ihre Punkte wo holen, dann ist es auch weiterhin zu Hause. Gerade auswärts durchaus schwierig bei den Kölnern, auch ihre Derbys da abgegeben. Deswegen, die sind ja 10. wenn ich es richtig im Kopf habe. Das ist ja alles vollkommen in Ordnung, aber halt immer mit dieser Restgefahr, wie Philipp schon gesagt hat, dass es auch schnell nach unten geht und dass man halt jetzt wahrscheinlich da in der Phase angekommen ist, wo man das Gefühl bekommt, man ist halt einfach ein normaler Aufsteiger. Und davor dachte man halt vielleicht, okay, das läuft doch hier deutlich besser und guck mal, wie viel wir hinter uns lassen und wir bleiben auf jeden Fall drin. Und ich glaube, das gerät gerade so ein bisschen in Frage dort.
Ja, da ist natürlich auch, wie gesagt, da ist eine Medienlandschaft, die macht alles Mögliche mit dir, ja. Und zwar im Tagesrhythmus, nicht im Wochenrhythmus, ja. Das spürst du natürlich, ja. Und Kwasniok hat hier und da auch Themen gehabt, die ihn angreifbar machen. Ja, das alles in Summe kriegt Köln jetzt gerade zurück oder muss damit umgehen, sagen wir es mal so. Ja, und dass das natürlich keine gefestigte Bundesliga-Truppe ist, das sieht man. Ja, und da liegt vielleicht aber auch der Ansatz für den VfL Stuttgart. Ja.
Ich bin immer sehr gespannt. Aber heute bin ich wirklich ganz besonders gespannt, was die Daten zum Gegner sagen, weil ich hoffe, dass ich dadurch das ein bisschen mehr einordnen kann. Jingle bitte.
Der Mein VfB Gegner-Check. Unser Blick in die Datenbank.
Felix, VfB gegen Köln, was hast du uns mitgebracht?
Wie üblich die Datenvergleiche in der Bundesliga, diesmal auch ein paar Stories mehr als nach dem Spiel bei St. Pauli. Und ich habe was, wo ich quasi andocken kann an eure Karnevals-Erzählungen. Da haben wir nämlich auch eine schöne Geschichte dazu später. Aber zuerst, wie immer, die Daten der VfB im Heimrecht. Also zuerst genannt, Tore ist Platz 7 gegen Platz 9, 38-30. Torschüsse Platz 3 gegen Platz 6. Gegentore Platz 15 gegen 8. Der VfB 28 kassiert, Köln 34. Passquote Platz 3 beim VfB weiterhin. Jede Woche lese ich es vor, gegen Platz 10. Knapp 86% beim VfB aufgerundet gegen knapp 83%. Also auch das ist völlig ordentlich für einen Aufsteiger. Ballbesitz Platz 3 gegen Platz 11, 56-48% im Schnitt. Gesamtgewonnene Zweikämpfe ist ausgeglichen, Platz 8 gegen 12. Kopfballduelle ist eher was für die Kölner, Platz 3 der VfB auf der 10. Und worauf man achten darf am Samstagabend sind die Flanken aus dem Spiel, Platz 2 gegen Platz 3, also Topspiel in der Kategorie. Und auch das ist wieder was, wo ein Unterschied da liegt. Laufdistanz, Platz 13 beim VfB, Köln auf der 3. Gerade auch nach dem Thema St. Pauli, wo sie auch schon Kilometer unterlegen waren, wird das interessant. Sprints damit ausgeglichen, 11 gegen 9. Intensive Läufe, Platz 13 gegen 15, beide nicht unbedingt so stark dabei. Karten Platz 8 gegen Platz 12 und die Faust am Gegner auch. Platz 12 beim VfB und Platz 18 bei Köln. Also nach diesen Daten foult Köln, obwohl Aufsteiger, obwohl geht eigentlich um alles quasi so mäßig, so stereotypisch, sag ich mal, faulen die am wenigsten in der Liga bisher. Heißt, wie immer 13 Kategorien durchgegangen, 7 sprechen für den VfB, 5 für Köln einmal ausgeglichen. Also nicht der hundertprozentige Vorteil für den VfB, aber ein bisschen. Wo der hundertprozentige Vorteil liegt, ist der Gesamtmarktwert. Platz 6 gegen Platz 15 ist ja auch nur logisch. Tabelle Platz 5 gegen Platz 10, 39-23 Punkte, da ist schon ein deutlicher Graben. Heimtabelle Platz 3 der VfB, Außertabelle Platz 11 beim ersten FC Köln. Und auch das endlich wieder mal ein bisschen Traditionsduell. Da haben wir schon ein paar Spiele mehr gesehen, 48 Bundesliga-Heimspiele des VfB gegen Köln, 22 VfB-Siege, 12 Mal Remis und 14 Köln-Siege. Also es war hier und da auch mal so ein bisschen Angstgegner fast zu Hause, die Kölner. Jetzt kommen wir zu ein paar Geschichten zum Spiel. Die 4 Spiele in der Rückrunde endeten alle mit einem Torunterschied bei Köln bisher. Alles sehr enge Spiele gewesen, zweimal pro FC, zweimal quasi Kontra FC. Zum 14. Mal wurde Köln am vergangenen Spieltag nach dem Standard überwunden, zum 4. Mal nach dem Freistoß, Liga-Höchstwert, auch das eine Disziplin, wo der VfB drauf gucken wird. Und auch das sehr interessant und passt zu dem, was wir schon besprochen hatten in Sachen Tabelle. Im Zeitalter der 3-Punkte-Regel, also seit 95-96, hatte nach diesem 21. Spieltag, dem vergangenen, noch nie ein Tabellenzehnter so wenig Punkte auf dem Konto wie Köln aktuell, also quasi noch nie so hoch hinaus, obwohl die Punktzahl eigentlich nicht so der Wahnsinn ist. Und jetzt, bevor noch danach ein, zwei Geschichten folgen, kommt das Schmankerl. Am Karnevalswochenende ist Köln seit 2020 sieglos. Also auch das ist schon mal eine interessante Statistik für das Wochenende. Sie warten in der Bundesliga seit 6 Auswärtsspielen auf einen Sieg, 2 Remis, 4-mal verloren. Und jetzt kommt ein bisschen das, was für den VfB spricht, was das ja gerade auch schon getan hat. Keines der letzten 6 Duelle gegen FC verloren. 4 Siege, 2 Remis so rum. Nun können die Schwaben die Rekordserie gegen Kölner einstellen, weil von 82 bis 85, also wir sind ja bei Jahren, hat der VfB 7 Bundesliga-Partien in Folge gegen die Domstädter nicht verloren. Das heißt, da können wir jetzt weitermachen. Und auch Sebastian Hoeneß hat eine sehr gute Bilanz. 7-mal auf die Kölner getroffen mit dem VfB und mit der TSG Hoffenheim. 6 Siege, 1 Remis. Also auch das ist eine sehr starke Bilanz. Und zum Schluss noch was Personelles. Auch Dennis Undav. Wir hatten ja viele Spieler schon, die diese Marken geknackt haben. Und auch Dennis Undav steht jetzt vor seinem 100. Pflichtspieleinsatz für den VfB am Wochenende.
Was macht eigentlich Milivoje Novakovic?
Ich habe ihn gesehen, bei der Euro war er, glaube ich, im Trainerteam der Slowenen, wenn ich mich nicht täusche.
Jedenfalls war das jahrelang mein, analog zu Stefan Kießling bei ein paar Kilometer weiter, die beiden absoluten Hassstürmer, wenn es gegen die Vereine ging, war immer klar, der geht morgens um 7 aus der Disco raus und mittags um 3:30 hat er 2 Buden gemacht und weiß gar nicht wieso. Der Typ,
ey. Eine Sammelkarte irgend so eine Special-Sammelkarte früher.
Der war immer, wenn es gegen Köln ging, war das immer der Albtraum.
Irgendeine schwarz-goldene Stürmerkarte. Ach,
Und aber auch was Felix angesprochen hat, ich weiß, es ist, also die Zahlen zuletzt gegen Köln sehen super aus. Ich hänge trotzdem noch ein Stück weit in der Vergangenheit, wo, als es diese wirklich eine Phase gab, in der immer die Gastmannschaft gewonnen hat zwischen VfB und Köln. Da gab es mal zu Hause, ging immer schief, in Köln ging immer gut. Die Zeiten sind lange vorbei und irgendwie hat man das trotzdem so ein bisschen immer im Hinterkopf. Ne? Schon
ja, das waren die Modestzeiten halt, ne? Die
sind so ein bisschen vorbei
und fairerweise war auch eins der wenigen Teams, das im VfB was mitgenommen hatte in dieser Vizemeistersaison. Das war das 1:1 ja damals.
Das war übrigens
also
das Spiel,
nicht, in dem... Nicht zu unterschätzen.
Genau, und das war übrigens das Spiel, in dem man gesehen hat, wie gut Jeff Chabot ist, weil der nämlich Serhou Guirassy 90 Minuten rausgenommen hat in dem
Deswegen
Spiel.
Deswegen wurde er verpflichtet.
Ja. Wenn wir schon bei Spielern sind, vielleicht nicht über die, mit die wir irgendwie schlechte Erinnerungen haben, sondern gehen wir in die Gegenwart. Dazu spielen wir aber erstmal einen Jingle ab.
Player to watch. Spieler, bei denen wir etwas genauer hinschauen sollten.
Die Spieler, auf die es ein Augenmerk zu richten gilt, meine Damen und Herren. Wer will anfangen?
Der junge Herr, dem lassen wir heute den Vortritt, würde ich sagen.
Gut.
Jetzt wollte ich gerade kurz eine Pause machen von Monologen, aber dann mache ich gerne weiter. Jakub Kaminski, der ist mir recht einfach aufgefallen beim Blick in die Daten, weil ligaweit Platz 3 in der Menge an intensiven Läufen, Platz 3 in den Sprints und Platz 5 in der Laufdistanz. Und das ist keine Ahnung was, defensives Mittelfeld, Außenverteidiger, das ist ein Linksaußen, der da komplett ackert, ein absoluter Arbeiter. Leihgabe aus Wolfsburg, 23 Jahre alt und auch unabdingbar bei den Kölnern, 100% Startelfquote, ich glaube 99% der Minuten gesehen und auch zu den ganzen Sprints und intensiven Werten quasi auch schon 5 Tore und eine Vorlage.
Übrigens auch im Hinspiel gegen VfB brutal gut gewesen, ja.
Ja.
Ich habe mir Erik Martell rausgesucht, einmal, weil ich den Spieler mag. Zweitens, weil ich den auf Sicht mit dem Herrn Jeltsch die deutsche Nationalmannschaft organisieren sehe. Und zum Dritten, weil er genau auf die Punkte einzahlt, wo Köln stark ist und der VfB gegen St. Pauli Probleme hatte. Machthoheit im Mittelfeld. Ja, ist ein guter Zweikämpfer, guter Kopfballspieler, Abräumer, aber nicht nur, sondern weiß auch dann seine neuen Leute einzusetzen mit guten, klugen, geschickten Pässe und im Gegensatz zu Herrn Jeltsch spielt er die auch mal nach vorne und nicht nur zur Seite und nach hinten. Und deswegen habe ich den Mann auf meiner Liste.
Denk mir immer, das müsste eigentlich ein Schwabe sein von der Martel. Denke ich immer. Aber anscheinend heißt der Martell.
Erich, komm mal rum.
Zeig mir, wo der Martel den Bosch holt.
Ja. Okay, das ist aber echt ein Folgentitel. Ja.
Genug
wir zeigen Köln, wo der Martel den Bosch holt. Das ist ja großartig.
Ich hab Captain Obvious, der natürlich genannt werden muss, Seidel Mala. Und auch da wieder kleine Referenz zu diesen Vereinen, die einfach sehr emotional aufgeladen sind. Bei solchen Vereinen merkst du auch, dass sich oft alles sehr auf einen Spieler fokussiert und projiziert. Sowohl im Guten als auch im Schlechten. Und das merkst du total. Das Seidel Mala, eines der, das glaube ich, haben wir vor dem Hinrundenspiel ausführlich besprochen. Das Seidel Mala, eines der größten deutschen Fußballtalente ist, dass man seit langem hatte, ist unbestritten, dass dieser Junge ein Potenzial hat, nicht nur Nationalspieler zu werden, sondern ein richtiger Superstar zu werden, ist unbestritten. Aber es ist so ein bisschen, auch in Köln, wenn man da, Philipp hat auch ein bisschen die Presselandschaft angesprochen, da wird dann auch mal geguckt, welches Auto fährt denn der junge Herr, wie benimmt er sich sonst so außerhalb des Fußballplatzes. Das ist das Nicht-Sportliche, auf das wir eigentlich nicht den Fokus legen, das ich auch für unseriös halte. Aber wenn ich das Sportliche betrachte, sehe ich auch da die eine oder andere Szene. Ich habe gerade dieses Leipzig-Spiel aus der vergangenen Woche angesprochen. Beim zwischenzeitlichen 1-1 ist er entscheidend mitbeteiligt. Super Aktion, aber genauso kann ich euch 2-3 Aktionen aus dem Spiel nennen, wo es klüger gewesen wäre, statt selbst abzuschließen, den besser postierten Mitspieler anzuspielen. Das hat er nicht gemacht. Er hat hin und wieder mal, man merkt auch so ein bisschen sowas leicht Allürenhaftes schon raus. Ich hoffe, dass es sich bei ihm nicht durchsetzt. Wenn er das Spiel spielt, was er am besten kann und wenn er mannschaftsdienlich spielt, dann ist es tatsächlich schwer, einen solchen Spieler aufzuhalten. Dann wird er seine 1-2 Aktionen auch am Samstag kriegen. Wenn er aber das nicht tut, auch mal falsche Entscheidungen trifft, dann sieht es dann auch für den VfB gut aus. Wir müssen ihn jetzt nicht auf ein ganz hohes Podest hieven, als wäre er Leo Messi der Zweite, das nicht, aber natürlich ist er ein Unterschiedsspieler. Ich merke aber trotzdem, weil ja auch sich, Philipp hat es angesprochen, diese Kwasniok-Geschichte, also diese ganze Diskussion um Lukas Kwasniok vor ein paar Wochen hat sich ja unter anderem auch daran entzündet, dass Seidel Mala nicht in der Startelf stand.
Ja,
natürlich. Dass er ihn auf der Bank gelassen hat. Und ich finde, Ich finde, es ist meine persönliche Meinung, dass Lukas Kwasniok hin und wieder auch ganz gute Gründe dafür hatte, ihn auf der Bank zu lassen und ihm mal eine Pause zu geben, weil sei der mal auch einer ist, der von der Bank herausragend gut ist. Das haben wir auch im Hinspiel gesehen. Also, ich bin sehr gespannt auf den Jungen. Ich hoffe, dass er am Samstag nicht seinen besten Tag erwischt und wünsche ihm aber dennoch für seinen weiteren Berufsweg alles Gute.
Felix, weißt du, was wir hätten machen sollen? Jetzt zu Fastnets und Faschings- und Karnevalszeit.
Jetzt bin ich gespannt.
Wir hätten Christian so ein Captain Obvious Kostüm besorgen müssen.
Ich gehe als Dr. Bob. Das ist ähnlich gelagert.
Oder Bob Ross, The Joy of Painting, den hättest du auch drauf. So mit einer kleinen Palette und einem schönen Pinsel vor einer Leinwand stehen. Und sagen,
ja. Jawohl, ja. Kommen wir zur nächsten Kategorie, bitteschön.
Der Mein VfB Kicktipp. Zwischen Brustring und Bauchgefühl.
Tipps. Ich mach mal den Anfang und mach mal direkt den Crasher, auch aus Aberglauben, aber weil ich irgendwie nicht so ganz, ich sag 1-1.
Boah, Alter. Wie war der Spruch aus der Werbung? Ich kenne mich ein bisschen mit Fußball aus. Mr. 3-1.
Ich gehe noch mehr auf die 12. 5-1 Stuttgart.
Jetzt haben wir alles dabei.
5-1 Stuttgart und zwar A, weil ich dran glaube, B, die Mannschaft wird dieses Dippigo-Dopp-Spiel zu nutzen wissen und da ein richtiges Ausrufezeichen setzen. Und C, das ist eigentlich der wichtigste Grund, meinen ganzen Schotten in der Celtic-Gruppe ihr Ding stopfen, weil ich mir das Wochenende jetzt anhören muss. Oh, they got pumped by St. Pauli, Jackson Irvine playing. Ihr könnt mich alle mal, ey. Ja?
Das jetzt verstehe ich, wo das herkommt. Ja. Jetzt verstehe ich auch, wo diese leichte Schärfe bei ihm heute so herkommt. Ja, okay. Nachvollziehbar. Ja,
Wäre schön.
Ich würde mich sehr freuen, wenn ich komplett daneben liege.
Wir kennen ja den Bundesliga-VfB noch nicht ohne englische Woche in diesem Jahr. Exakt. Wenn der schon so gut ist mit englischen Wochen. Mal gucken, was es am Samstag gibt.
Das ist tatsächlich der Punkt, auf den ich noch ganz kurz mit euch hinaus wollte. Nämlich die Tatsache, dass der VfB jetzt eine komplette Trainingswoche hat. Das muss man auch sagen, ist keine Garantie. Es gab auch vor Weihnachten, meine ich, war es das Heimspiel Hoffenheim, wo es auch eine Woche gab. Und dann gab es auch ein eher schnödes 0-0. Also eine komplette Trainingswoche garantiert jetzt nicht zwingend den Erfolg im darauffolgenden Spiel. Aber dennoch ist es, glaube ich, riesig für die Mannschaft. Zwei freie Tage, anständige Vorbereitung. Philipp, das ist schon nicht schlecht, ne?
Absolut, ja. Wobei man dann erst schon wieder eigentlich von keiner vollen Woche sprechen kann, wenn du halt so viel freigibst. Aber das war wichtiger als eine Trainingseinheit noch zusätzlich. Lieber einen freien Tag. Und frische Beine, ich glaube, das ist schon was allen Bock machen wird. Und so wie ich die Mannschaft einschätze oder kenne, besser gesagt, dann ist sie auch dann jetzt so eine, die schon wieder so ein bisschen diesen Modus hat, der Pferde in den Boxen auf der Trabrennbahn, ja, kurz bevor die Boxen aufgehen und es losgeht, so, die wollen, und das werden sie auch zeigen am Samstag. Und dann ist, muss man auch ganz ehrlich sagen, ohne dass man jetzt da jemanden irgendwie eher abschneiden kommt, es ist eine klar verteilte Favoritenlage. Stuttgart ist klar besser als Köln und das wird sich auf dem Platz zeigen an diesem Samstagabend vor hoffentlich vollem Haus. Und dann werden wir schauen, was für Sprachnachrichten in dieser Celtic-WhatsApp-Gruppe landen werden noch an diesem Samstag.
Ja, das ist es ja auch vor allem. Heimspiel, da ist ja sowieso ein anderer Rekord hinter als auswärts. Samstagabend, bisschen genau, Flutlichtcharakter, also, das wird brillant.
Das stimmt alles. Das ist also auch ganz ehrlich, also ich glaube, letzte Saison haben wir über den VfB Flutlicht hier und da gesprochen. Oder so eine höhende Flutlichtbilanz gab es. Irgendwas klingelt da noch bei mir im Hinterkopf, dass die Mannschaft da immer sehr gut performt hat, wenn diese Spiele anstanden, meine ich. Und das wäre jetzt wieder eins. Und warum nicht ein kleines Ausrufezeichen setzen, bevor es dann nach Glasgow geht, um am Donnerstagabend im Parkhead zu schauen, was da wirklich geht. Ja, das ist dann ein Spiel, da geht es dann wirklich um, sag ich mal, nicht nur fußballerische Vor- und Nachteile, da muss man wirklich auch das große Ganze mit betrachten.
Es geht vor allem, glaube ich, auch um die Grundstimmung in deiner WhatsApp-Gruppe.
Ja. Wobei ich da auch, also ich muss ihn ja zugute halten. Wir haben intensiven Kontakt seit der Auslosung halt viel, logischerweise. Und es kommen auch welche rüber jetzt dann beim Zurückspiel, gibt es Gegenbesuch. Und wir freuen uns natürlich sehr. Aber Frotzeln muss sein. Ja, Frotzeln gehört dazu, dass man sich da gegenseitig ein bisschen aufzieht. Ja.
Frotzeln. Süß.
Schönes Wort, gell? Schönes altes Wort, Christian.
Ja? Wenn wir schon beim Thema Celtics sind, dann können wir euch auch gleich was ankündigen, denn wir können ein bisschen vorausschauen, Philipp, was wir nächste Woche mit euch vorhaben, ne?
Ja, wir wissen, wo der Martel der Most holt. Nein, wir haben ein kleines Gutsle für euch. Wir werden mit einem von drei ehemaligen Deutschen bei Celtic sprechen, die VfB-Vergangenheit haben. So, und es ist nicht Jeremy Toljan, es ist auch nicht Marvin Kompair, sondern es ist Andy Hinkel. Ja, der einzige Deutsche, der dreistellig Celtic-Spiele auf dem Buckel hat, 101 Partien, ein Tor gemacht, sogar hier und da mit der Binde am Arm aufgelaufen als Vertretung des Kapitäns. Und wir freuen uns sehr, dass wir ihn gewinnen konnten, mit ihm auf das Spiel blicken, auf seine Vergangenheit natürlich für beide Clubs, aber insbesondere auf das Spiel. Er ist gut im Thema. Das konnte ich im Vorgespräch schon eruieren mit ihm. Der weiß ganz genau, was da drüben läuft, kennt die Pappenheimer, die da noch zu tun haben, war erst unlängst drüben, hat für die Celtic Legends im September noch ein Spiel gemacht. Da gab es ein großes Spiel. Eines der, also das ist ganz ähnlich, was die beiden Clubs verbindet. Der VfB hat eines seiner größten Spiele gegen Manchester United gemacht, ein 2-1 Sieg. Celtic hat eines der größten Spiele seiner Vereinsgeschichte gemacht gegen Manchester United, ein 2-1 Sieg. So, ja. Und da gab es ein Rematch mit den Alten von damals. Im Celtic Park, Celtic gegen Man United, und da war er und hat mitgespielt.
Herrlich. Wir freuen uns wirklich auf das Gespräch mit Andy Hinkel und können euch das dann in der nächsten Woche präsentieren. Das wird es überall geben, in den Podcatchern oder überall da, wo ihr sonst auch diesen Podcast konsumiert. Und ich glaube, so viel können wir schon verraten. Also wie Philipp sagte, Andy Hinkel ist im Thema und ich glaube, einen viel besseren Gesprächspartner im Vorfeld dieses Knaller-Duells kann es nicht geben.
Nähkästchen-Content, sage ich da nur.
Definitiv. Dann bleibt uns natürlich noch zum Schluss, euch erstmal Lob auszusprechen und sich zu bedanken, dass ihr uns weiter so schön die Treue haltet. Denn wie gesagt, für euch machen wir das. Folgt uns gerne weiter auf unseren Social-Kanälen @meinvfb. Sonstige geografische Hinweise gerne auch per Mail an info@meinvfb.de. Macht mit, wenn ihr noch nicht dabei seid bei unserem Tippspiel, kicktipp.de/meinvfb. Und ja, wir freuen uns wirklich auf das, was kommt. Wir haben jetzt diese Woche besprochen, konnten selbst auch ein bisschen Luft holen. Das ist eigentlich auch mal ganz schön. Und freuen uns aber auf den Wahnsinn, der ansteht, Felix. Das wird Celtic, der Ostalb, nochmal Celtic. Das wird schon verrückt.
Ja, das wird großes Kino. Ich habe erst vor kurzem wieder einen Post gesehen, oder wo irgendwer retweetet hat vom VfB damals, nach diesem Sieg in Mainz ist es 4-1 mit der Unterschrift drunter, wir sind 15. Ausrufezeichen, wo das die Erfolge waren. Und jetzt hast du ja wieder Knockout-Spiele in Europa. Das erste Mal seit 2013 ist gewesen sein, die Lazio-Spiele. Das ist richtig geil. Wir haben ja auch ein überragendes Los bekommen. Wenn man diese Zwischenrunden Umlauf machen muss, dann gerne gegen Celtic. Das haben wir ja schon unlängst schon besprochen, die ganze Geschichte. Das wird super. Und um noch einen Post zu zitieren, den ich sehr witzig fand, fürs nächste Jahr rausgeblickt, habe schon ein paar Fans gelesen, die sich so ein bisschen beschweren, ich will wieder Champions League zurück, ich habe keine Lust mehr, donnerstags zu spielen und dann Sonntag 19:30 nach Augsburg zu müssen. Also das sind halt so die Nebenschauplätze, dann ist es 19:30 Leipzig, 19:30 in Heidenheim hast, aber ich glaube, die nimmt man auch mit.
Die müssen sich noch bis August gedulden.
Rausgekitzeltes Ding.
Ich merke, diese ganze Kommunikation, die er hat, die tut ihm gut, auch in der WhatsApp-Gruppe. Ich finde das toll, das behalten wir bei. Danke euch, dass ihr dabei wart. Philipp, sag allen da liebe Grüße, die aus Schottland da zu uns zugeschaltet sind, so halb.
Mache ich sehr gerne, wenn ich zu Wort komme. Ja.
Felix, hau rein.
Hau rein.
Bis nächste Woche, ciao.
Das war der Podcast, der Mein VfB Podcast von Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter Zeitung. Wir freuen uns über Likes und Kommentare. Wenn ihr Anregungen, Lob und Kritik habt, dann schreibt uns gerne eine E-Mail an info@meinvfb.de. Ihr hört eine Produktion der MHS Digital GmbH. Unsere Hosts sind Christian Pavlitsch, Felix Mahler und Philipp Meisel. Für die Audioproduktion ist Marian Hepp verantwortlich. Die Sprecherin bin ich, Mira Vesper von Hitradio Antenne 1. Redaktionell verantwortlich ist das Thementeam Sport der Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter Zeitung. Den Podcast-Start gibt es überall da, wo es Podcasts gibt. Alle aktuellen Folgen und weitere Inhalte rund um den VfB Stuttgart findet ihr auch auf YouTube sowie auf stuttgarter-nachrichten.de und stuttgarter-zeitung.de.